Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo zusammen, ihr Lieben. Energie fürs Heizen, für den Verkehr, für die Industrie. Überall brauchen wir sie und überall soll sie möglichst klimaneutral sein. Die Energiewende begleitet uns ja schon seit einiger Zeit. Viel ist auch schon geschafft, aber viel muss auch noch passieren. Und darüber reden wir heute bei Wenden bitte. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Interesse, dass ihr dabei seid. An den Mikros Mandy Schossig vom Öko-Institut.
Und natürlich Nadine Kreuzer, die ihr eben gehört habt. Ja, die Zeit rennt ja beim Klimaschutz und der Ausbau der erneuerbaren Energienanlagen muss deutlich schneller gehen. Wir haben am Öko-Institut da schon Anfang der 1980er Jahre von Energiewende gesprochen in einer Studie. Ja, man könnte sagen, wir sind da ziemlich pioniermäßig unterwegs oder waren es, sind es auch immer noch. Interessant ist da, Nadine, dass wir schon die 25. Folge jetzt aufnehmen und jetzt das erste Mal über den Ausbau der Erneuerbaren sprechen.
Wie konnte das passieren?
Das hören wir jetzt ganz schnell nach und steigen auch direkt ins Thema ein.
Erneuerbare Energien gehören heute schon zu den wichtigsten Stromquellen in Deutschland. Ihr Ausbau ist eine zentrale Säule der Energiewende. Unsere Energieversorgung soll klimaneutral werden und uns gleichzeitig unabhängig vom Import fossiler Brenn-, Kraft- und Heizstoffe machen. Laut Energie- und Klimazielen der Bundesregierung sollen bis 2030 schon 80% des Stroms aus regenerativen Quellen kommen. Erneuerbarer Strom wird überall gebraucht, im eigenen Haushalt oder in Unternehmen durch die vermehrte Elektrifizierung, aber auch in Bereichen wie dem Verkehr. Um den steigenden Bedarf zu decken, müssen also zügig neue Anlagen für Wind, Solar, Wasser oder Biomasseenergie gebaut werden, sodass die Stromversorgung bis 2035 zu großen Teilen klimaneutral erfolgt. Aktuelle Zahlen zeigen aber, dass der Ausbau teilweise nicht schnell genug vorangeht. Aufwendige bürokratische Abläufe und die begrenzte Verfügbarkeit von Flächen sind beispielhafte Hindernisse, die den Ausbau verlangsamen. Welche weiteren Hemmnisse stehen dem Ausbau der erneuerbaren Energien im Weg und welche Lösungen gibt es, um solche und weitere Hemmnisse zu überwinden und so den Weg für eine klimaneutrale Energieversorgung freizumachen?
Ja, wieso geht es nicht schnell genug voran mit der Energiewende? Dafür hast du, Mandy, wieder einen Experten aus dem Öko-Institut eingeladen, und zwar den Kollegen Moritz Vogel.
Ja, genau. Moritz Vogel arbeitet als Senior Researcher im Bereich Energie- und Klimaschutz in Freiburg und beschäftigt sich dort mit unserem Stromsystem und wie es erneuerbar werden kann. Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Hallo Mandy, hallo Nadine. Ja, schön, dass ich da sein darf.
Moritz, du gehst ja neben deiner Forschungsarbeit auch an Schulen, erklärst dort den Kindern, was Energiewende heißt. Kannst du uns da mal kurz mitnehmen? Wie läuft so ein Besuch ab?
Ja, das ist eine Aufgabe, die ich mir auch persönlich gesetzt habe, neben der Wissenschaft, die ich mache, nämlich auch so ein bisschen zu vermitteln, worum geht's eigentlich und wo müssen wir hin. Schülerinnen und Schüler, die kommen dann mit Fragen auf mich zu, was kann ich denn persönlich eigentlich tun und können wir das schaffen? Und da gibt's dann ganz einfach auch so diese ganz normalen alltäglichen Themen, wie zum Beispiel, wie ernähre ich mich besser oder wie fahre ich in den Urlaub mit dem Zug oder weniger mit dem Flieger. Genau, also das sind so ganz alltägliche Fragen, die die Schülerinnen und Schüler haben, und die sind sehr, sehr interessiert daran, ihre Zukunft mitzugestalten.
Und wenn du denen dann so erzählst, wie es so in Zukunft laufen soll, wie kommt das so an, so diese Veränderung, über die wir ja hier auch im Podcast immer viel sprechen?
Ja, die finden das natürlich schon auch sehr spannend, weil das ein Gefühl davon vermittelt, wie sie selber einen Beitrag leisten können und dass auch alltägliche Dinge tatsächlich dazu beitragen können, dass wir den Klimaschutz in Zukunft schaffen. Von daher sehr großes Interesse und auch eben Gestaltungswillen.
Wir haben es ja jetzt eben schon gehört, wir brauchen Strom in ganz verschiedenen Sektoren. Wo wird denn eigentlich der meiste Strom benötigt werden?
Also Strom, wie du sagst, genau, wird in ganz vielen verschiedenen Sektoren benötigt. Da kann man so eigentlich ganz gut unterscheiden zwischen diesen herkömmlichen Stromverbrauchenden und den neuen Stromverbrauchenden. Also jene, die heute schon Strom verbrauchen, Haushalte, Unternehmen, Industrie und Gewerbe, das sind ganz alltägliche Sachen wie der Herd, der Kühlschrank, der laufen muss. Aber auch zum Beispiel in der Industrie das Schmelzen von Metallen oder der Betrieb zum Beispiel von Rechenzentren in Gewerben oder Kühlhäuser für die Lebensmittelaufbewahrung. Und in Zukunft gibt es dann eben dann noch die neuen Verbrauchenden, nämlich die im Wärmebereich oder im Mobilitätsbereich sind. Und das wird natürlich den Bedarf an Strom dann nochmal zukünftig viel, viel weiter erhöhen.
Wenn wir mal so auf den Status quo der erneuerbaren Energien schauen, wie viel Energie kam denn aus regenerativen Quellen? Jetzt erstmal Deutschland vielleicht.
Also in Deutschland bewegen wir uns da so um 500 Terawattstunden an Energie, also diese Einheit, um eben Energie zu messen. Die ist aber auch verteilt auf verschiedene Bereiche. Also aus dem Strom kamen da 254 Terawattstunden, also grob die Hälfte. Und dann aber auch schon im Bereich der Wärme 200 Terawattstunden und im Bereich der Mobilität rund 35 Terawattstunden. Also das sind alles auch andere Bereiche, in denen erneuerbare Energien auch schon zum Einsatz kommen. Bei der Wärme kann das zum Beispiel Biomasse sein, die genutzt wird, aber immer mehr auch die bereits bekannte Wärmepumpe, die mit Strom dann eben Wärme erzeugt. Und in der Mobilität, ja, sind so Dinge wie Biokraftstoffe zum Beispiel auch denkbar, aber natürlich in erster Linie eben dann die Elektrifizierung vom Verkehr.
Und wenn du sagst 500 Terawattstunden, wie viel ist das insgesamt jetzt in Prozent gerechnet an unserem Verbrauch?
Also wir sind da so ein bisschen über die Hälfte beim Strom. Der Strombedarf laut Bundesnetzagentur liegt so bei 484 Terawattstunden aktuell. Also schon ein bisschen mehr als 50%. Und im Bereich der Wärme sind wir aber da noch ein bisschen hinterher. Der gesamte Wärmebedarf ist nämlich um einiges größer. Der liegt so bei über 1000 Terawattstunden. Da sind wir dann also eher bei so einem Fünftel vielleicht, wenn es hochkommt. Und bei der Mobilität, ja, da sind wir nur bei 35 Terawattstunden.
50% ist ja gar nicht so schlecht, oder? Da kann man sich ja auch mal auf die Schulter klopfen.
Genau, ja. Also wir haben viel geschafft beim Ausbau erneuerbarer Energien. Allerdings muss man auch sagen, dass es immer mal wieder Flauten gab beim Ausbau, bei der Solarenergie und auch beim Wind. Und da muss natürlich jetzt wieder mehr Tempo rein. Das passiert auch schon bei Solar. Bei Wind, ja, da muss man nochmal ein bisschen nachhelfen.
Wenn du schon von der Flaute sprichst, dann kommen wir doch gleich mal zum Mythos Dunkelflaute. Was sagst du denn den ZweiflerInnen, die sich fragen, ja, haben wir denn überhaupt ausreichend Energie, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint?
Ja, das ist aber natürlich ein berechtigter Gedanke, den es da gibt und auch eine berechtigte Sorge, der Rechnung getragen werden muss. Es gibt dafür allerdings auch eine einfache Lösung und die Lösung für das Problem heißt Flexibilität. Das bedeutet einfach, dass wir, wenn sich die Erzeugung von Strom nicht daran orientieren kann, wann wir diesen brauchen, uns eher auf der Verbrauchsseite daran orientieren, wann der Strom dann erzeugt wird. Und das können wir durch verschiedene Lösungen erreichen. Das kann einerseits sein, dass wir das Stromnetz ausbauen. Das ist auf jeden Fall das Rückgrat der Energiewende. Dass zum Beispiel, wenn in Berlin bei euch jetzt gerade kein Strom erzeugt wird, aus dem Süden von Deutschland, hier in Freiburg beispielsweise, wo die Sonne dann scheint, Strom transportiert werden kann. Aber auch zeitlich brauchen wir Flexibilität, nicht nur räumlich. Das kann dann zum Beispiel einfach das Verschieben von Verbrauch sein, von heute Mittag beispielsweise in den Abend herein. Oder eben, dass man Strom speichert. Das können Batteriespeicher sein, die dann zum Einsatz kommen. Aber natürlich auch das Thema Wasserstoff und die längerfristige Speicherung von Energie.
Über diese Flexibilitätsfragen reden wir ja später nochmal. Aber eine Frage, weil sie jetzt gerade ganz gut passt. Ich habe vor 2 Wochen gelesen, eine neue Studie, die gesagt hat, dass der Ausbau der Solarenergie viel zu schnell geht, weil das dann zu sehr hohen Kosten für den Ausbau der Stromnetze führt. Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen so, ich wollte es mal mitbringen hierher und wollte dich einfach fragen, ja, was sagst du dazu?
Ja, also ich bin nicht so richtig der Fan davon, den Ausbau abzubremsen, weil wir müssen, um das Klima zu schützen, einfach wirklich schnell sein. Ich würde da wahrscheinlich eher den Vorschlag machen, dass wir doch versuchen, das Stromnetz schnell auszubauen, damit wir da keine Energie verlieren und auch dann eben die damit verbundenen Kosten so ein bisschen begrenzen, die vielleicht durchs Einspeisemanagement auftauchen könnten. Ich kenne die Studie jetzt nicht genau, was die dazu sagen, aber dass die Stromnetze auch zügig ausgebaut werden müssen, das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, der wir uns gegenüber sehen.
Gibt es denn konkrete Ausbauziele in Deutschland?
Ja, es gibt Ausbauziele, die sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgeschrieben. Da gibt es einen konkreten Pfad, dem wir mit unserem Ausbau folgen und den wir jedes Jahr dann eben zu erreichen haben. Und die sind diplomatisch ausgedrückt ambitioniert. Das sind sehr, sehr hohe Zahlen, die da erreicht werden sollen. Bis 2030 bei der Windenergie an Land 115 Gigawatt. Und heute sind wir bei 60 Gigawatt, also fast eine Verdopplung von dem, was wir heute haben. Und bei der Photovoltaik sind das 215 Gigawatt, die wir da erreichen müssen. Und wir sind heute bei 80 Gigawatt, also fast eine Verdreifachung. Und bis zum Jahr 2040 wird sich das alles noch vervielfältigen. Da sind wir dann bei 160 Gigawatt bei Wind und 400 Gigawatt bei Photovoltaik. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Zahl.
Und sind wir auf einem guten Track, würdest du sagen?
Also bei der Solarenergie würde ich sagen, dass das gut läuft. Wir haben besonders im letzten Jahr die Ziele für das Jahr schon früh erreicht und konnten darüber auch hinwegschießen. Im September haben wir die 9 Gigawatt-Marke geknackt und bis zum Ende des Jahres wurden insgesamt 14 Gigawatt Solarenergie installiert in Deutschland. Und beim Wind, ja, da hinkt das so ein bisschen hinterher. Da konnten wir letztes Jahr die Ziele auch nicht erreichen und haben jetzt quasi bis zum Ende diesen Jahres eine umso größere Aufgabe vor uns.
Mhm. Damit der Ausbau richtig vorangeht, gibt es ja auch Förderung. Du hast eben schon das EEG erwähnt. Also früher gab es ja die direkte Förderung über das Erneuerbare Energiengesetz. Wie sieht das jetzt aus?
Die Vergütung, von der du sprichst, die gibt es heute immer noch für kleine Projekte, die bis 100 Kilowatt an Leistung haben. Die Förderung läuft dann 20 Jahre lang und ist dann im EEG auch definiert, wie hoch die sein soll. Man verkauft als AnlagenbetreiberIn dann den Strom an die Übertragungsnetzbetreiber und die verkaufen diesen Strom dann an der Börse, sodass das die kleinen Akteure nicht machen müssen. Und was da an Kosten dann eben entsteht, weil natürlich eine Differenz zwischen dieser direkten Vergütung und dem Marktpreis existiert, die wird aus dem Bundeshaushalt finanziert. Früher kannte man das auch noch als EEG-Umlage, die auf der Stromrechnung zu finden war. Die gibt's heute allerdings nicht mehr, auch um die Verbrauchenden zu entlasten. Bei größeren Projekten ist es dann so, dass man nicht mehr diese direkte Einspeisevergütung bekommt, sondern sich im sogenannten Marktprämienmodell befindet. Da bekommt man nicht eine fest zugesicherte Vergütung für seinen Strom, sondern nur eine sogenannte Prämie auf den Erlös, den man mit dem Verkauf im Markt erhält. Die Prämie, die man erhält, schließt die Differenz zwischen dem Verkauf am Strommarkt und dieser Vergütung, die die kleineren Anlagen bekommen. So geht man sicher, dass die Anlagen auch mindestens einen bestimmten Erlös erhalten. Aber eben dann in Zeiten, wenn der Strompreis ganz hoch ist, dann keine Marktprämie mehr bekommen, weil sie ja am Strommarkt genug Erlöse erzielen können. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass man von der staatlichen Seite nicht so viel dazu finanzieren muss, wenn am Markt einfach die Bedingungen tatsächlich gut sind, um erneuerbaren Strom da zu verkaufen.
Mhm. Wenn du uns jetzt dieses Modell erklärt hast, würdest du dann als Experte sagen, insgesamt fließt genug Geld in den Ausbau?
Ja, ich glaube, dass die Zahlen schon auch zeigen, dass Projekte wirtschaftlich realisiert werden können. Gerade wenn man nochmal zurückschaut auf das, was wir gerade gehört haben, dass letztes Jahr 14 Gigawatt an Solarenergie installiert worden sind und wir uns mittlerweile bei 60 Gigawatt Wind befinden. Zugegebenermaßen hinkt das gerade ein bisschen, aber auch da werden Projekte realisiert. Und wenn man mit Windplanenden spricht, dann ist es auch schon so, dass die viel Flächen suchen und Projekte dann eben auch realisieren wollen. Es ist auch so, dass diese Förderung, die festgelegt ist im EEG, teilweise sogar, ja, ich will jetzt nicht sagen zu hoch ist, aber dass auch Projekte mit weniger Geld realisiert werden können. Denn wenn Projekte größer als ein Megawatt sind, dann müssen sie an Auktionen teilnehmen. Und da wetteifern sie so ein bisschen darum, wie groß denn diese Prämie, die sie jetzt bekommen, ist. Man bietet dann eben an, wie viel Geld man bekommen müsste mit seinem großen Projekt. Und je niedriger das Angebot ist, desto ja, wahrscheinlicher ist es, dass man sich gegen dann seine MitwettbewerberInnen dann durchsetzt und das Projekt realisieren kann. Also es zeigt sich hier, einerseits werden Projekte dann auch realisiert im kleinen Bereich, wie zum Beispiel bei Solar, bei Haushalten, aber dann eben auch große Projekte, die dann auch mit weniger Geld, als man so zunächst mal festlegt im Gesetz, zurechtkommen.
Und wie sieht das mit den Zielen in der EU aus? Also gibt es da auch Vorgaben, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht?
Ja, nicht nur in Deutschland gibt es größere Ambitionen, das Klima zu schützen, sondern auch auf EU und auf globaler Ebene. Auf der EU-Ebene gibt es das Ziel, dass 42,5% des Endenergieverbrauchs, also nicht nur Strom, sondern auch beispielsweise in den Sektoren Wärme und Verkehr, durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden müssen. Und das Ziel war in der Vergangenheit geringer, das lag nur bei 32%. Und ich hatte es jetzt gerade auch kurz angeschnitten, international gibt es auch eine Verdreifachung des Ziels, die auf der COP28 in Dubai beschlossen wurde, nämlich, dass man mindestens 11 Terawatt erneuerbare Energien umsetzen will. Und das ist natürlich eine Riesenzahl.
Ziele gibt es also genug. Dann schauen wir doch mal, wie die jetzt auch umgesetzt werden können. Wenn eine PV-Anlage oder ein Windpark errichtet werden soll, braucht es dafür verschiedene Voraussetzungen, ne? Wie zum Beispiel die Infrastruktur. Was wird denn da alles für benötigt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, um eine Anlage zu bauen, jetzt also rein von den technischen Voraussetzungen, da braucht man natürlich, wie du sagst, Infrastruktur. Das ist ganz besonders eben das Netz, das da sein muss, an das man dann die Anlage auch anstöpselt. Die Kosten des Anschlusses tragen die Planenden selbst und das ist, kann natürlich auch ein Hindernis sein, wenn ich einen besonders guten Standort habe, aber der irgendwie schlecht zu erreichen ist durch das Netz. Dann gibt es noch die Fläche, die benötigt wird. Da hatten wir auch kurz angeschnitten, dass es da natürlich eine Konkurrenz eben der Nutzungsformen gibt zwischen Photovoltaik, Wind, also erneuerbaren Energien, aber natürlich auch ganz einfach Landwirtschaft und Naturschutz oder Wälder, die dort stehen. Und dann müssen natürlich auch die Bedingungen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort vorhanden sein. Also zum Beispiel, dass genügend Sonne scheint oder dass der Wind stark genug weht.
Wenn wir nochmal zu den Flächen kommen, also auch so Thema Bodenbeschaffenheit. Bayern und Baden-Württemberg, die behaupten ja gern, dass in den Bergen nicht genug Platz sei für Windräder. Wie schätzt du sowas ein?
Also wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann drehen sich da munter 3-4 Windräder oben auf dem Schauinslandberg.
Und bei dir in Freiburg, ja?
Genau, bei mir in Freiburg. Man muss ganz klar sagen, es gibt den Platz. Und auch zu argumentieren, dass im Süden kein Wind wehe, das stimmt so nicht. Das hängt natürlich immer konkret von dem Standort ab, wo ich die Anlage hinbaue. Man kann, glaube ich, auch sagen, wenn man oben auf einem Berg eine Anlage errichtet, dass da tendenziell schon auch ganz gute Bedingungen sind. Natürlich, ja, muss man auch diesen Standort erstmal erschließen.
Und sind diese ganzen Voraussetzungen, die du ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt hast, auch in den Zielvorgaben und Plänen zum Ausbau der Erneuerbaren thematisiert? Sind die da mit vorhanden?
Ja, das wird beim Wind beispielsweise im Rahmen des Referenzertragsmodells berücksichtigt. Das ist ein bisschen kompliziert bürokratisch klingender Name. Das heißt letztlich, dass an den Standorten, an denen die Bedingungen nicht so gut sind, ein bisschen bessere Erlöse gezahlt werden an die AnlagenbetreiberInnen und dort, wo die Bedingungen besonders gut sind, die Erlöse dann eben ein bisschen geringer sind pro Kilowattstunde. Das hat einfach ganz einfach den Ziel, dass man natürlich auch möchte, dass überall der Ausbau erneuerbarer Energien stattfindet und nicht nur da, wo besonders viel Wind weht oder besonders viel Sonne scheint, sondern eben dann müssen wir langfristig alle Standorte eigentlich erschließen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Was es auch gibt, sind Projekte alternativer Nutzungsformen, also sowas wie Agri-PV. Das bedeutet, dass man landwirtschaftliche Betriebe kombiniert mit Solaranlagen. Und diese Nutzungsform hat auch einen Platz gefunden, nämlich in den Innovationsausschreibungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz.
Und ein Begriff, der da ja auch immer fällt in dem Zusammenhang, wenn man sagt, der Wind dort und die Sonne da, ist die Dezentralisierung des Stromsystems. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein Stück mitnehmen. Was hat es damit auf sich und wofür ist das wichtig?
Ja, sehr gern. Also die Dezentralisierung, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt gerade erleben. Früher war das Stromsystem sehr zentral geprägt. Da gab es einige wenige Kraftwerke, Kohle, Gas, die Verbrauchenden versorgt haben. Und mittlerweile ist es aber so, dass dieses Alte aufgebrochen wird und wir uns in einem System befinden, wo Strom aus vielen einzelnen kleinen Kraftwerken erzeugt wird, die sich in der Nähe von Verbrauchenden befinden, die vielleicht auch einen Batteriespeicher im Keller haben. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der alten Welt, wo wenige Kraftwerke alle versorgt haben, dann stellt man natürlich schon fest, dass das ja um einiges dezentraler ist als früher.
Wir haben eingangs ja über aufwendige bürokratische Abläufe gesprochen. Wie lange dauert es denn so durchschnittlich, bis ein Windrad oder eine andere Anlage wirklich in Betrieb gehen kann? Das sind ja teilweise Zahlen, da stehen einem die Haare zu Berge, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wenn man mit Planenden spricht, dann sind die schon auch gefrustet. Bei Wind kann es sich da also um 5 Jahre handeln. Das sind natürlich Durchschnittszahlen, muss man dazu sagen. Bei Freiflächen, Solarenergie spricht man da so von 2 bis 3 Jahren Genehmigung und 1 Jahr Bau, also auch 4 Jahre, was natürlich eine, ja, ganz ehrlich gesagt, sehr lange Dauer ist. Das ging auch schon mal schneller. Ich habe auch tatsächlich mit einem Planenden gesprochen, dessen Projekt jetzt schon 10 Jahre in, ja, diesen Prozessen sich dreht und immer noch nicht realisiert ist. Und da müssen wir einfach das Tempo zulegen.
Das ist ja super frustrierend oder kann sehr frustrierend sein. Was meinst du denn, woran liegt das? Was läuft da in der Bürokratie falsch oder sitzen da Menschen, die das nicht richtig entscheiden dürfen, können, das Wissen nicht haben oder wieso dauert das so lange?
Ja, das sind auch Faktoren, die du da ansprichst, die da Auswirkungen haben. Man kann das, glaube ich, grob in so einzelne Themen unterscheiden, wenn man sagt, die Genehmigungsprozesse und Behörden sind ein Faktor, der da eine Rolle spielen. Dann die Verfügbarkeit von Flächen, aber auch das ganze Thema Akzeptanz und Akzeptanzprobleme. Wenn ich eine Anlage plane in der Nähe von BürgerInnen und jetzt aber auch neuestens, dass Anlagen auch nicht immer verfügbar sind. Also wenn ich ein Projekt habe, das quasi fertig geplant ist, die Anlage dafür gar nicht geliefert werden kann. Und das sind so, glaube ich, 4 große Problembereiche, in denen man schauen muss, wie man weiter vorankommt.
Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, aber vielleicht nochmal eine Frage oben drüber. Sind die Hürden, die du jetzt genannt hast, die 4 für alle Technologien gleich oder gibt es da Unterschiede je nach Wind, Solar, Wasser?
Also da gibt es schon auch Unterschiede. Ich glaube, zu Wasserkraft kann man vorneweg generell sagen, dass da die Potenziale in Deutschland ziemlich ausgeschöpft sind. Da spielt jetzt nicht die Musik bei der Energiewende, sondern tatsächlich bei Wind und PV. Bei der Solarenergie kann man auch nochmal unterscheiden zwischen Anlagen, die auf Dächern errichtet werden und eben Anlagen, die in der freien Fläche errichtet werden. Und Probleme treten in der Regel dann auf, wenn die planen und EigentümerInnen und BetreiberInnen sind, nicht die gleiche Person ist. Das ist zum Beispiel dann ein Problem, wenn ich auf kommunalen Flächen errichten möchte, aber die BürgerInnen und Bürger davon keine Vorteile tragen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf meinem eigenen Dach eine Anlage errichten möchte oder ein Gewerbe auf seinem Gewerbegebäude eine große Anlage errichten möchte, dann ist das in der Regel mit weniger Problemen behaftet.
Moritz, nochmal Stichwort Genehmigung, auch in Bezug auf Windenergie. Was ist dann genau das Problem dabei?
Wenn man sich jetzt die Behörden vorstellt, dann ist es natürlich so, dass da, ja, da sitzt das Personal, das Genehmigungen erteilt und die sehen sich einer großen Fülle an Anträgen gegenüber, denn ja, es sollen ja einfach viele Anlagen gebaut werden und die brauchen alle dann auch eine Genehmigung. Die personelle Ausstattung der Behörden ist aber nicht immer die beste und die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, bis sie Anträge dann prüfen und dann eben auch rechtssichere Genehmigungen erteilen können. Und das zu tun, ja, da möchte man natürlich in Anbetracht möglicher Klagen auch besonders sicher entscheiden. Das bedeutet also, dass man prüft und vielleicht auch neue Gutachten anfordert. Zumindest war das in der Vergangenheit auch so. Und das kostet einfach Zeit. Es gab jetzt bei den Genehmigungen auch eine Vereinfachung dahingehend, dass einzelne Anlagen nicht immer eine sehr umfassende Umweltprüfung machen müssen. Das ist nämlich oft einer der Ansatzpunkte für Klagen, dass angezweifelt wird, ob eine Anlage nicht zum Beispiel einen Rotmilan oder einen anderen Vogel gefährdet, der schützenswert ist. Und mussten in der Vergangenheit einzelne Anlagen geprüft werden, ist es nun so, dass wenn Anlagen auf Flächen gebaut werden, die tatsächlich auch für den Windausbau geplant sind, dass eher einmal diese Fläche geprüft wird und dann eben die Anlage nicht mehr. Aber klar, dennoch, man kann gegen Pläne klagen, man kann gegen Anlagen klagen und Klagen sind auch in manchen Bereichen sinnvoll, nämlich dann, wenn eben tatsächlich Probleme mit einer Anlage bestehen. Allerdings muss man hier auch unterscheiden können, wann wird geklagt, um ja sicher zu gehen, dass alles stimmt oder wann wird geklagt, um eine Anlage einfach zu verhindern. Und das ist natürlich dann keine sinnvolle Klage.
Und wenn du sagst, diese Prüfungen dauern relativ lange. Du hast ja auch gerade jetzt schon gesagt, bestimmte Sachen wurden jetzt schon vereinfacht. Was kann man da noch vereinfachen oder beschleunigen jetzt in diesem Genehmigungsprozess?
Also wichtig ist, dass die Behörden in der Lage sind, dann auch mit einem ausreichenden Tempo diese Anträge zu prüfen und die auch zu genehmigen. Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich auch, dass wenn es eine Klage gibt, dass dann die genehmigende Person auch dann sich eben dieser Klage stellen muss. Und da gibt es natürlich dann eben auch angenehmere Dinge, als das dann zu tun, wenn man eine Entscheidung gefällt hat und damit dann so konfrontiert wird. Also Rückhalt durch die Behörde ist da tatsächlich auch wichtig. Und jetzt muss man aber natürlich auch erstmal sehen, wie diese neuen Regelungen mit den neuen Flächen, die es jetzt bald auch dann gibt, die gerade ausgearbeitet werden, die durch das WindBG erschlossen werden, wie sich die Situation dann jetzt weiterentwickelt.
Welche politischen Hebel, würdest du sagen, bräuchte es denn, um da was zu ändern? Auf kommunaler Ebene, aber vielleicht auch auf Landesebene, damit da die Menschen vor Ort, die Entscheidungen treffen müssen, das einfacher haben?
Also auf Landesebene ist es so, dass es einzelne Regelungen gibt, die tatsächlich ein wirklicher Showstopper sind für den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Wind. Viele der Probleme, um das vielleicht nochmal zu sagen, die treten eben bei Wind auch auf, weil die so eine große visuelle Belastung darstellen für manche Menschen. Und Freiflächen, Photovoltaik auf der anderen Seite hat dann noch gar nicht so viele Probleme, sieht sich dem aber dann immer mehr und mehr auch gegenüber. Um jetzt auf die Landesebene nochmal zu kommen, beispielsweise in Bayern gibt es eine Regelung zu Abständen von Windenergieanlagen gegenüber zu Häusern und Wohnbebauungen. Und die ist so formuliert, dass eine Anlage mindestens 10-mal ihre eigene Höhe entfernt sein muss von einer Wohnbebauung, was natürlich bei größer werdenden Anlagen dann irgendwann dazu führt, dass es, und jetzt eigentlich auch schon dazu führt, dass in Bayern die Flächen komplett ausgeschlossen werden für Wind und nur wenige einzelne Flächen tatsächlich nutzbar sind. Solche Regelungen, die muss man tatsächlich einfach anders formulieren, so dass sie die Menschen schützen, aber eben tatsächlich auch eben die Energiewende ermöglichen. Auf kommunaler Ebene ist es nicht nur wichtig, dass Flächen gefunden werden und dass die Kommune da erneuerbare Energien plant und die Dekarbonisierung, also den Klimaschutz, kommunal plant, sondern dass tatsächlich auch ganz einfach der Nutzen und die Chancen erneuerbarer Energien bei den Menschen ankommen. Und das ist tatsächlich auch ein Hebel, um Flächen zu erschließen, weil es für Kommunen ganz einfach wirklich attraktiv wird, erneuerbare auszubauen. Und aber auch tatsächlich die Situation in Kommunen zu verbessern, nämlich wenn diese Erlöse aus dem Ausbau Erneuerbarer eingesetzt werden, um zum Beispiel Verkehrskonzepte umzusetzen oder das Freibad zu finanzieren oder einen Kindergarten zu bauen.
Das ist ja dann auch für Bürgerinnen so ein Anreiz, ne, dass sie sich da auch wirklich mit beteiligen in Planung und Umsetzung.
Genau, Planung und Umsetzung, das ist ein gutes Stichwort. Gerade bei der Planung ist es so, da sollten die Prozesse ergebnisoffen sein, sodass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch das Gefühl haben, dass sie damit was beeinflussen können, dass sie Bedenken Gehör machen können. Denn vielleicht gibt es ja eine Fläche, die total super geeignet wäre für eine Windanlage, aber vielleicht nicht gerade die jetzt vom Planenden angedacht worden ist. Dazu machen wir übrigens auch ein spannendes Projekt mit meiner Kollegin Melanie Mbar. Die ist ja vielleicht auch irgendwann nochmal Gast in diesem Podcast.
Ja, in der nächsten Folge sogar schon.
Aha, interessant. Das wusste ich ja noch gar nicht, Mandy. Okay, also Thema Akzeptanz, ganz, ganz wichtig. Viele sind ja für die Energiewende, aber wollen eben nicht, dass die Windräder direkt neben dem eigenen Garten stehen und fragen sich dann auch, ich habe doch gar nichts davon, wenn neben mir jetzt hier ein Windpark aufgebaut wird. Ist das wirklich so und wie kann man da die Menschen mitnehmen?
Ja, in der Vergangenheit war das oft wirklich so. Und das ist etwas, wie es nicht sein sollte, muss man ganz klar sagen. Es gibt im EEG eine Regelung, die die Planenden dazu anhält, Kommunen eine Beteiligung oder einen Erlös zu zahlen, basierend auf dem erzeugten Strom. Das ist aber eher so eine Minimalregelung, finde ich, die man tatsächlich immer eigentlich anbieten und umsetzen sollte, weil sie, wichtige Info, einfach über die Übertragungsnetzbetreiber umgelegt wird und tatsächlich die Projekte gar nicht teurer werden dadurch, sondern eigentlich für alle ist es eine Win-Win-Situation. Die Kommunen haben Erlöse und die Planenden vielleicht einfacher zu erschließende Flächen und vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptabilität bei ihren Projekten. Aber es gibt viele Regelungen, die da tatsächlich einfach drüber hinausgehen und das ist eine Frage, wie man da eine sinnvolle Gestaltung auch hinbekommt. Es gibt Bundesländer wie zum Beispiel Brandenburg, die ganz einfach ein Gesetz erlassen haben, dass jede Windenergieanlage an angrenzende Kommunen anteilig 10.000 Euro pro Jahr zahlt. Und das sind natürlich schon auch attraktive Zahlen und Erlöse, die die Kommune sinnvoll einsetzen kann. Aber besonders viel Musik ist dann tatsächlich auch da drin, wenn die Kommune selbst mitgestaltet, kommunale Flächen bereitstellt, auch Pachterlöse von diesen erneuerbaren Projekten bekommt und auch Bürgerinnen und Bürger je nach finanzieller Möglichkeit sich direkt an Projekten Beteiligung ist natürlich auch denkbar und schön, aber tatsächlich, um natürlich auch Menschen einen Vorteil zu bringen, die vielleicht weniger gut ausgestattet sind, finde ich den Weg über die Kommune da doch immer noch einen sehr attraktiven.
Klingt alles total gut, aber wenn ich jetzt nochmal an diesen Faktor Zeit denke, vom Anfang, dauert das dann nicht alles unheimlich lange? Also, dass man das dann diskutiert und vielleicht wieder verändert und nochmal diskutiert. Ihr habt da ja auch ein Projekt, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen berichten, wie das dann in der Realität aussieht und ob es wirklich am Ende länger dauert.
Was ich sagen muss natürlich, dass die Spezialistin auf dem Gebiet tatsächlich meine Kolleginnen sind, Melanie und Ryan. Allerdings ist es schon so, dass man die Prozesse möglichst ergebnisoffen gestalten muss, dass man auch, wie wir das jetzt mal in einem Forschungsprojekt auch versuchen, wirklich regionale Begebenheiten mit berücksichtigen wollen. Also nicht nur, ja, welcher Standort bringt am meisten Strom, sondern auch so Sachen wie, welcher Standort ist denn besonders wichtig für Menschen? Vielleicht ist es ja in Ordnung, die Windanlage auf den einen Berggipfel zu stellen, aber auf dem anderen, da wird immer gepicknickt, einmal im Jahr mit der Kommune zum Beispiel. Und das sind natürlich Informationen, die Planenden nicht immer parat haben. Das kann vielleicht auch ein bisschen länger dauern, aber wenn man die Leute mitnimmt und tatsächlich dann vermeidet, dass es eine große Opposition zu den Projekten gibt, dann kann das natürlich auch das wieder so ein bisschen aufwiegen, dass man sich am Ende dann nicht darum streitet, über welche Standorte man dann spricht. Von daher hängt das, glaube ich, auch immer vom Einzelfall so ein bisschen ab.
Dann würden wir gerne dich auch noch mal zu dieser Flächenknappheit ein bisschen ausfragen. Worum geht es hier genau? Also was bedeutet das, wenn wir auf die Bundesrepublik gucken? Haben wir wirklich nicht genug Flächen?
Also es gibt natürlich schon eine Knappheit. Eine Knappheit gibt es immer dann, wenn ja mehr Leute nachfragen, als es Angebot gibt. Und Flächen sollen genutzt werden für Landwirtschaft und für Erholungsgebiete, aber eben auch für erneuerbare Energien. Wir haben jetzt im Windenergieflächenbedarfsgesetz, also WindBG, ist jetzt aber auch festgeschrieben, dass 2% der deutschen Bundesfläche für Windenergieprojekte nutzbar sein sollen. Und jetzt sind wir gerade auch in der Situation, in der die ganzen Planungsverbände Regionalpläne neu schmieden. Das bedeutet also, jetzt haben wir noch nicht so viele Pläne, die werden jetzt aber gerade gemacht und die sollen natürlich auch rechtssicher gemacht werden. Denn wenn die angreifbar sind, wenn da Sachen nicht berücksichtigt worden sind vielleicht, dann, ja, dann sieht man sich auf der Ebene wieder Klagen gegenüber. Aber das ist jetzt schon auch ein Mechanismus, bei dem es dann eben zum Erschließen von Flächen auch jetzt kommt. Ja, wer entscheidet denn sonst darüber, was auf den Flächen gemacht werden darf? Das sind am Ende natürlich nicht nur irgendwie die Planungsverbände, die sagen, das eignet sich dafür und da darf das gebaut werden. Deswegen muss man da jetzt vielleicht die eine oder andere Prüfung nicht machen, sondern ganz klar natürlich auch die, denen die Flächen gehören. Und das können Kommunen sein, die vielleicht auch ja überzeugt werden können, wenn es sinnvolle Konzepte gibt. Aber natürlich gibt es auch andere Flächeneigentümer, ganz normale Menschen wie ihr und ich, die dann vielleicht auch Ja oder Nein dazu sagen, was da dann realisiert werden soll oder nicht. Die vielleicht denken, dass Landwirtschaft jetzt nicht eingeschränkt werden sollte auf ihrer Fläche. Was man tatsächlich aber sagen kann, ist, dass erneuerbare Energien ein sehr effizientes Verhältnis von Energieerzeugung und Flächenverbrauch aufweisen. Beispielsweise Wind hat eine relativ geringe Grundfläche, so eine Windenergieanlage, aber dann doch sehr viel eben Stromerzeugung dafür.
Und wenn es so viele Akteure gibt, also die Kommunen hast du angesprochen, die Länder, die Planungsverbände, aber wer entscheidet am Ende, wer Vorrang hat bei der Flächennutzung?
Genau, also die großen Ziele, wie viel Flächen man dann so hat, das wird dann eben auf Bundesebene entschieden, wie jetzt mit dem WindBG, diese 2%. Und die werden dann eben, wenn es dann wirklich konkret wird und geschaut werden soll, wo dann wirklich Flächen sind, wo tatsächlich Anlagen dann auch hinkommen, das wird dann von den Planungsverbänden eben gemacht, die dann solche Pläne erstellen, wo dann konkret wirklich Flächen auch ausgewiesen werden, wo dann Windenergieanlagen zum Beispiel gebaut werden können.
Gibt es denn auch Lösungen, sich mal Flächen zu teilen? Ich lese ab und zu von Solaranlagen entlang der Autobahn oder über irgendwelchen Gemüsebeeten. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, wo oder wie das schon mal gut geklappt hat?
Ja, so Solaranlagen sind natürlich dafür prädestiniert, dass man sie da einsetzt, wo man gerade mal Fläche hat, also auf dem Dach oder auf den Randstreifen von Autobahnen. Also in diesen gemeinschaftlichen Konzepten, wie du sie jetzt gerade genannt hast, beispielsweise können sie als Hagelschutz dienen über Kernobst, zum Beispiel Äpfel, und dann tatsächlich nicht nur den Effekt haben, dass sie da gebaut werden, wo auch schon was anderes gemacht wird und man halt so eine gemeinsame Flächennutzung hat, sondern auch noch mehr Nutzen darüber hinaus entfalten. Nämlich müsste ich ja irgendwie anders meine Äpfel vor Hagel schützen und das tue ich dann eben über die Solaranlagen. Es gibt aber auch hier im Breisgau solche Dinge, dass da Winzer experimentieren, diese Anlagen zu errichten über Weinreben. Und also das ist auch eine Nutzungsform, in der man immer weiter, in die man immer weiter vordringt, ja.
Ja, ich glaube, deine Kolleginnen haben da gerade noch eine Studie in der Mache, wie viele Flächen es da tatsächlich gibt in Deutschland. Die werden wir auch dann in Kürze veröffentlichen. Ganz spannend. Wir schauen ja auch immer mal über die Grenzen hinweg. Deutschland war lange Zeit, galt so als Vorreiter bei der Energiewende. Würdest du sagen, ist immer noch so?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt international mal schaut, dann sind wir nicht auf Platz 1 des Ausbaus. Das ist dann eher China und die USA. Und dann kommt, glaube ich, auch noch erstmal Brasilien und Indien, bevor dann Deutschland sich anschließt. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir da auch auf Platz 1 sein können. Allerdings müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen auf die Überholspur kommen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Also würdest du sagen, es ist nicht unbedingt Schneckentempo und wir sind jetzt langsam dabei, mehr Gas zu geben?
Genau, das oder? Gefühl, das habe ich auf jeden Fall bei der Windenergie. Bei der Solarenergie klappt das gerade auch schon gut.
Und wir haben ja eben viel auch über die Hemmnisse gesprochen und auch Lösungen bei uns, wie man das angehen kann. Wie ist es denn in anderen Ländern? Was gibt es da für Hürden und wie lösen das vielleicht andere Länder, von denen wir uns was abgucken können?
Ja, dazu haben wir auch mal ein spannendes Projekt gemacht. Das hieß RES Simplify für die EU. Da haben wir in Europa mal geschaut, was sind denn Best Practices oder gute Praktiken, um diese Hemmnisse zu adressieren. In Italien oder dem Vereinigten Königreich gab es zum Beispiel besonders gut ausgearbeitete Beteiligungsinformationen für Projektentwickler, also wie man diese Prozesse gut gestalten kann. Oder in Spanien oder in Dänemark gab es gut dokumentiert online eine Datenbank darüber, wo dann tatsächlich gut nutzbare Flächen zu finden sind. Und ja, klar unterscheidet sich das natürlich immer zwischen den Ländern und wie die dann politisch und bürokratisch organisiert sind, aber so Inspirationen gibt es da auch schon in der EU.
Ist das auch so ein bisschen eine Mentalitätsfrage? Denn ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel in Dänemark, glaube ich, die Leute viel interessierter sind und in Deutschland ist man eher so am Meckern oder gucken, hat das auch genügend Abstand und so weiter, und in anderen Ländern wird mehr nachgefragt und die wollen sich auch mehr daran beteiligen und sind interessierter, oder trügt der Eindruck?
Also ich habe den Eindruck, es gibt schon auch wirklich kulturelle Unterschiede beim Ausbau und bei der Akzeptanz und bei der Rolle von erneuerbaren Energien. Dieses Projekt, von dem ich sprach, das heißt Plantiefen, das wir machen, da wollen wir tatsächlich auch mal schauen, welche Rolle spielt denn Energie eigentlich in der Kultur von einer Region. Also zum Beispiel hier im Schwarzwald, welches Empfinden haben die Leute dagegenüber Energie? Finden die Solarenergie super, weil hier immer die Sonne scheint zum Beispiel? Oder ein Beispiel, es könnte auch sein, wenn man sich nach Nordwesten in der Republik bewegt, da spielte Wind ja auch schon immer irgendwie eine Rolle im Leben der Menschen. Da gab es viel, viel Windmühlen. Und die Frage dann eben, ist das so, dass man dann neuen Windmühlen und Windenergieanlagen auch positiv gegenüber sich verhält oder empfindet? Ja, deswegen würde ich das schon auch so bejahen. Es gibt da Unterschiede zwischen Regionen, Kulturen und Ländern. Und ja, da muss man tatsächlich auch dem irgendwie Rechnung tragen in den Umsetzungsprozessen.
Okay, das ist ja fast schon ein Schlusswort, aber unser Schlusswort ist immer die KanzlerInnenfrage. Deswegen auch an dich, Moritz, unsere Frage: Was würdest du, wenn du Bundeskanzler wärst, sofort angehen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen?
Also, wenn ich Bundeskanzler heute und jetzt wäre, dann würde ich versuchen, dass die Kosten und Nutzen der Energiewende gerecht verteilt sind. Weil die Energiewende ist nicht nur ein Klimaschutzinstrument, sondern auch ein Beteiligungs- und Umverteilungsinstrument, die eben auch Chancen für Kommunen und für Bürgerinnen und Bürgerinnen bietet, denen es vielleicht nicht so gut geht wie anderen.
Sehr gut. Dann wollen wir hoffen, dass du bald Kanzler wirst und das in die Tat umsetzen kannst, Moritz. Hast du noch irgendwelche weiteren Lesetipps für die Hörerschaft, wenn man sich nochmal einlesen will zum Thema Energiewende? Was empfiehlst du da?
Also es gibt verschiedene spannende Ressourcen im Internet. Die Agentur für erneuerbare Energien informiert immer ganz spannend über die Energiekommune des Monats. Das machen sie seit Jahren, dass sie besonders tolle Beispiele von Kommunen hervorhebt, die mit einem tollen Konzept die Energiewende vor Ort umsetzen. Es gibt aber auch so, ja, Adressen wie zum Beispiel Endura Kommunal, die ein Instrument entworfen haben des kommunalen Flächenpoolings, bei dem dann eben Flächeneigentümer zusammen ihre Flächen legen, um ein Projekt zu realisieren und dann eben anteilig beteiligt werden an erneuerbaren Projekten. Und sonst auch ein bisschen auf größerer Ebene, höherer Ebene, ist das Umweltbundesamt immer eine super Adresse, um sich über die erneuerbare Erzeugung und den Ausbau schlau zu machen.
Super, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ja, und unsere nächste Folge haben wir die ganze Zeit jetzt schon angeteasert. Wir wollen beim nächsten Mal darüber sprechen, wie die BürgerInnen die Transformation mitgestalten können oder sogar sollten und wie solche Beteiligung, wir sagen ja oft Partizipation dazu, zu mehr Akzeptanz führen kann oder auch zu so einer Motivation auch mitzumachen bei der Energiewende und was es mit dem sperrigen Begriff der transdisziplinären Forschung auf sich hat. Dazu dann beim nächsten Mal.
Dann aber erstmal an dich, lieber Moritz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und auch nochmal, dass du uns auf den aktuellen Stand gebracht hast, was die Energiewende in den unterschiedlichen Bereichen angeht. Liebe Grüße nach Freiburg.
Ja, danke dir.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und mich über das spannende Thema mit euch unterhalten konnte.
Danke dir.
Ja, und wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen wollen, Partizipation, Akzeptanz, transdisziplinäre Forschung, vielleicht sagt ihr, was heißt hier sperriger Begriff? Ich finde das fantastisch. Fragt doch mal den Experten folgende Frage. Dann schickt uns eure Fragen sehr gerne, wie immer vorab, an podcast@öko.de. Und da freuen wir uns sehr drüber und werden die auch weiterreichen. Und ein Sternchen hinterlasst uns ja sowieso, ne? So viele Sternchen wie möglich.
Das wäre super. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.